Habt, schlag bitte auf zu Epheser Kapitel 3. Wir wollen die Verse 14 bis 21 heute Morgen angucken. Heute ist ein besonderer Tag für mich, denn es ist ein Tag, an dem meine Eltern auch hier sind. Der Junge, der aus dem zweiten Schuljahr mich immer genervt hat, weil sein Schreibtisch immer unordentlich war, aber irgendwann mein bester Freund geworden ist. Mein Schwager, Miris Mutter und ganz viele Freunde sind hier und das ist mir sehr, ja, ich schätze das sehr. Es ist auch ein Tag und eine Gelegenheit, auf die mich Gott seit langem vorbereitet hat. Und Gott ist treu gewesen, selbst als ich untreu war. Und dafür möchte ich ihm auch ehren. Und niemand hat aufgrund seiner Ausbildung oder Geburt das Recht, Pastor zu sein. Es ist eine Berufung von Gott und es ist ein Privileg, das nie als selbstverständlich angesehen, sondern immer geschätzt werden sollte. Und das tue ich. Und ich danke euch als Gemeinde für die Vertrauen, die ihr in mich gesetzt habt. Und ich danke auch für die Gnade in der letzten Zeit. Die Zeit war nicht ohne Anfechtungen und ihr wart mir sehr gnädig und ich bin dankbar dafür. Ich gestehe euch auch heute, dass ich diese Aufgabe nicht bewältigen kann ohne Gottes Hilfe. Und ich will es auch nicht ohne Gottes Hilfe machen. Und so sehr dies auch ein besonderer Tag für mich ist, so geht es doch vielmehr um uns als Gemeinde, als um mich als Pastor heute Morgen. Und ein Mitglied dieser Gemeinde kam auf mich zu, stellte sich vor und sagte zu mir, ich wollte mich vorstellen, nur dass du weißt, wer in deiner Gemeinde ist. Und ich habe geantwortet, das ist nicht meine Gemeinde, das ist unsere Gemeinde. Und das ist mir wichtig, dass wir als Gemeinde das so sehen. Es geht nicht um eine Person hier, es geht um uns, um was Gott hier unter uns machen möchte. Und deshalb möchte ich auch, dass wir uns heute Morgen darauf konzentrieren, was Gott uns als Gemeinde durch ein Gebet sagen möchte, das Paulus gebetet hat für eine Gemeinde wie wir. Und das ist hier, wie ich gesagt habe, gefunden in Epheser Kapitel 3. So, ich lese jetzt ab Vers 14. Deshalb, schreibt Paulus, beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Wenn man so eine Position anfängt, man denkt, was ist die Gemeinde? Was machen wir jeden Sonntag und Mittwochabend? Und dies ist auch eine Frage, die wir vielleicht über mehrere Sonntage und durch verschiedene Texte und unsere Bibel verstehen können. Es ist auch eine berechtigte Frage. Was ist die Gemeinde? Und diese Frage beschäftigt Paulus hier in diesem Text. Das Wort Gemeinde oder Kirche im Neuen Testament bedeutet die Versammlung. Und das haut einen am Anfang nicht so wirklich um. Aber wenn man versteht, was die Bibel damit meint, es ist ein wunderschönes Werk Gottes. Paulus dachte über die Gemeinde nach, als er dieses Gebet schrieb, das wir hier lesen. Und er nennt die Gemeinde hier ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das jetzt offenbart wurde. Was war dieses Geheimnis? Vers 6 sagt uns in Epheser Kapitel 3, dass die Heiden Miterben sind, die zum Leib gehören und Anteil haben an seiner Verheißung in Christus durch das Evangelium. Es war eine große Sache, dass die Nichtjuden nun zu Gottes Reich gehörten. Das war etwas, das im Alten Testament angedeutet wurde. Zum Beispiel bei Abraham. Als Gott zu Abraham sagte, durch dich werden alle Völker der Welt gesegnet werden. Aber die Tatsache ist, dass die ganze Welt durch den Glauben an Jesus in eine Beziehung zu Gott eingeladen werden würde. Im Alten Testament nicht verstanden. Aber man dachte, dass Rettung nur etwas für die Juden und nur für die Juden sei. Ich habe nie von dieser DNA-Test gemacht, so. Aber wenn ich ihn gemacht hätte, würde er bestimmt 100% nicht jüdisch lauten. Und das wäre wahrscheinlich das Testergebnis für viele von uns hier. Warum sollen wir als Nichtjuden darin gehindert werden, Gott zu erkennen? Ich fühle mich ausgeschlossen. Aber was sagt Paulus hier? Durch das Evangelium sind wir Miterben, Glieder desselben Leibes und Teilhaber der Verheißung in Christus Jesus. In Gottes Reich gibt es keinen Zweitklasse-Bürger. Es gibt kein Klassensystem. Und es gibt nicht die Habenden und die Nichthabenden. Wir alle können durch den Glauben an Jesus die gleiche Beziehung zu Gott haben. Und wir können auch die gleiche Zukunft haben, den Himmel. Und Paulus schreibt in Römer Kapitel 10, Vers 12 und 13, es ist ja kein Unterschied jetzt zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und das ist es, was die Gemeinde ausmacht. Menschen, die ihr Vertrauen in Jesus gesetzt haben, es hat nichts mit einem Gebäude zu tun, es hat nichts mit einer Rasse eines Volkes zu tun, oder dem Geschlecht. Es hat alles mit Jesus zu tun. Und dieses wunderbare Geheimnis der Gemeinde sollte uns in Erstaunen versetzen. Die Gemeinde sollte uns in Erstaunen versetzen, weil sie so einzigartig ist. Denk mal über diesen Raum nach. Wir sind nicht alle natürliche Freunde. Wir haben unterschiedliche Hintergründe. Wir haben unterschiedliche Hobbys. Und doch bringt das Evangelium uns alle zusammen, Sonntag für Sonntag. Und wir genießen es. Wir genießen es, am Sonntag hier zu sein. Es fehlt mir, wenn ich am Sonntag nicht hier bin. Ich denke, oh, wie war es in der Gemeinde? Wer war da? Wie war die Predigt? Wie war die Anbetung? Wie war die Gespräche hinterher? Vielleicht soll ich das nicht so laut sagen, aber ich mag euch. Weil ihr meine geistliche Familie geworden seid. Ich gehöre zu euch und ihr gehört zu mir. Und das ist einzigartig. Ich werde nie meinen ersten Sonntag in der Calvary Chapel Siegen vergessen, als ich zum ersten Mal zur Bibelschule kam. Ich verstand nichts von dem, was gesagt wurde, außer Danke, Bitte und ja, das war's. Aber ich spürte, dass Gott dort war. Und ich war einfach in ein anderer Teil seiner Gemeinde, die ich besuchte. Ich fühlte mich sofort zugehörig als ein Army hier im Siegerland. Und die Gemeinde Gottes ist einzigartig, weil egal wo wir sind in der Welt, wir merken, dass Jesus uns zusammengebracht hat und dass wir zusammengehören. Und einer der Gründe, warum die Gemeinde uns in Erstaunen versetzen sollte, ist nicht nur, weil es so bunt ist. ist das, was hier Paulus schreibt. Paulus schreibt in Epheser Kapitel 3, Vers 10, damit nun durch die Gemeinde die vielfältige Weisheit Gottes durch den Fürstentümern und Mächten und den himmlischen Regionen kundgetan werde. Die Gemeinde, der Leib Christi, diese Kombination aus Juden und Heiden, Männern und Frauen, Armen und Reichen, zeigt der ganzen Schöpfung die Weisheit Gottes. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 25, denn die törichte Gottes ist weiser als die Menschen und der schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Und in Gottes Weisheit hat er diese Gemeinde geschaffen. Diese bunte, manchmal lustige Zusammensein von Leuten, die Jesus lieben, ist ein Zeugnis von seiner Größe und seiner Liebe. Die Gemeinde Gottes soll auch bunt sein. Nicht nur durch Hautfarben, aber auch durch Interessen, Hinsichten. Dadurch reflektieren wir Gottes Kreativität und wir können auch anderen Leuten in unserer Gesellschaft Jesus, über Jesus erzählen. Wir dürfen als CCFG wissen, auch wenn wir nur ein kleiner Teil Gottes weltweite Gemeinde sind, dass wir in unserem Zusammensein, in unserem Handeln, in unserer Betung Gottes Größe und Weisheit zeigen und besonders nicht geringschätzen. Was ist also die Gemeinde? Laut hier in diesem Kontext. Sie ist ein offenbartes Geheimnis, das alle einschließt, die an Jesus glauben. Und sie lädt auch dazu ein. Sie ist einzigartig in der Welt. Sie ist nicht an eine bestimmte Zeit und an einen bestimmten Ort gebunden, sondern eine Versammlung von Menschen, die Gott anbeten und Zeugnis von seiner Weisheit und Herrlichkeit für die Schöpfung geben. Das sind wir als Gemeinde. Das ist Gottes Gemeinde. Und diese Gedanke über Gottes Gemeinde, über Gottes Weisheit und bewegt Paulus dazu, das zu schreiben, was wir hier lesen in Epheser. Schauen wir zunächst die ersten zwei Versen an, 14 und 15. Wie wird Paulus bewegt, als er über die Gemeinde Gottes nachdenkt? Er wird zum Gebet bewegt. Gebet ist immer die richtige Antwort auf Gottes Weisheit und Wirken. Und wenn wir es in der Gemeinde und in einem Bereich unseres Lebens sehen, Gottes Werk hat Paulus gedemütigt. Denn die Gemeinde war nicht Paulus' Plan. Es war Gottes Weisheit. Es war Gottes Liebe, die der ganzen Schöpfung gezeigt wurde, um sie zu sehen und Gott zu verherrlichen. Richtige Theologie führt zu richtiger Anbetung und Gebet in unserem Leben. Schlechte Theologie kann zu falscher Anbetung und falschem Gebet in unserem Leben führen. Und das ist ein Grund, warum ich so dankbar für Calvary Chapel bin. Wir lernen die Bibel von 1. Mose bis zur Offenbarung, damit der Gläubige alles versteht und Gott gut anbeten kann. Und das ist eines der die Dinge, die für mich, für die ich Wolfgang und auch vorher Stefan Höfe, der auch mein erster Mose-Lehrer war, sehr dankbar bin. Sie sind Männer, die Gottes Wort lehren, damit Gottes Volk für Gott kennenlernt und ihn anbetet. Stefan hat es letzte Woche gesagt, Wolfgang hat über 14 Jahre 30 Bücher der Bibel gelehrt. Das ist, glaube ich, auch was einzigartig in der Gemeinde Gottes ist. Dass durch über diese Zeit so viele Bücher in diesem Buch gemacht wird. Ich bin in vielerlei Hinsicht anders als Wolfgang. Vor allem, ich habe keinen Pferdeschwanz. Und ich kann euch jetzt sagen, ich werde keinen Pferdeschwanz je haben. Aber in dieser Hinsicht wird sich nichts ändern. Sein Ziel und mein Ziel als euer Pastor ist es, dass ihr Gottes Wort gut versteht, damit ihr in eurer Familie Jesus gut anbeten könnt. So wie Paulus hier dazu bewegt wurde, weil es von Gottes Wort und dem, was Gott ist, bewegt wurde. Genau hier setzt Paulus an, als er zu beten beginnt. Darum beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen empfängt. Gott ist ein guter Vater. Und da fängt Paulus hier an. Genauso wie Gott auch Sohn und Heiliger Geist ist, Gott ist auch Vater. Und dieser Plan für die Gemeinde war der Plan Gottes. Er war der Plan des Vaters. Und es wurde durch den Sohn mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgeführt. Und so beten wir auch. Wir beten zum Vater durch den Sohn mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und wir wenden uns an unseren guten, guten Vater, Entschuldigung, der uns so sehr liebte, dass er seinen Sohn für unsere Sünde sandte. Ich weiß, das hört sich jetzt sehr einfach an. Aber Tatsache ist, dass wir als Gemeinde CCG einen guten, guten Vater haben. Seht ihr, wie gesegnet wir sind? Wir haben ein Gebäude mitten in unserer Stadt. Das ist nicht selbstverständlich für viele Gemeinden. Sie können es nicht leisten. Wir haben mehrere Low-Price-Teams. Wir haben ein gutes Kindergottesdienst-Team. Wir haben ein Technik-Team, das großartige Arbeit leistet. Wir haben Kochenteams, die uns ermöglichen, jeden Sonntag gemeinsam zu essen. Wir sind gesegnet durch unseren guten Vater. Oft schaue ich und wir auf das, was nicht ist. Ich meckere gern. Ich meckere wirklich gern. Und meine Frau guckt mich an und meint, hör auf. Wir haben viel, wofür wir dankbar sein können, weil wir wirklich einen guten Vater haben. Und wir beten zu einem guten Vater, der Schöpfer und Herrscher über Himmel und Erde und alles, was da dazugehört ist, der auch der Schöpfer dieser schönen Sache ist, die wir die Gemeinde nennen. Und dieser Ort, an dem Gott wirkt, um der Schöpfung seine vielfältige Weisheit zu offenbaren. Und das ist der Grund, warum die Gemeinde so wichtig ist. Deshalb nehme ich diese Aufgabe nicht auf die leichte Schulter. Aber ich muss daran denken, dass ich nur ein Diener bin. Jesus ist der Hirte. Dies ist seine Gemeinde. Und meine Zeit, ihr zu dienen, ist gekommen. Und es wird auch eine Zeit geben, in der ich sie, so Gott will, an den Nächsten weitergeben werde, der berufen ist, sie zu leiten. Der Gedanke, dass Gottes Weisheit jedes Mal zu Vorschein kommt, wenn wir uns ansehen, ja, überwältigt mich. Es begeistert mich, weil ich denke, Gott, du kannst uns als Gemeinde gebrauchen. Und in deiner Weisheit hast du unsere Welt, deine Gefäße auf dieser Erde in unserer Ecke von Deutschland zu sein. Dieses Gebet des Paulus zeigt das Herz des Paulus für die Gemeinde. Und ich würde sagen, auch das Herz Gottes für die Gemeinde. Und es ist auch mein Gebet für unsere Gemeinde. Schauen wir uns also dieses Gebet des Paulus für die Epheser ein wenig genauer an. Als erstes bittet er darum, dass wir durch seinen Geist gestärkt werden mit Kraft für den inneren Menschen. Wieso Gott das tun? Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Wie herrlich ist Gott? Ist er nur ein wenig herrlich? Nein. Hier ist von einer Fülle der Herrlichkeit die Rede. Gott ist nicht knausrig gegenüber seinen Kindern, sondern er gibt aus der Fülle seiner selbst. Gott ist Vater, wie wir bereits gesagt haben. Und manchmal ist das für Menschen nicht hilfreich, weil sie einen schlechten Vater hatten. Ein Vater, der geizig war, der unsere körperlichen oder emotionalen Bedürfnisse als Kinder nicht erfüllt hat. Aber Gott ist besser als selbst der beste irdische Vater. Er ist nicht geizig mit uns als Einzelpersonen und er ist nicht geizig mit uns als Gemeinde. Er will aus seiner Fülle heraus geben. Ich möchte uns als Gemeinde ermutigen, auf diese Weise zu beten, zu denken. Auf diese Weise für uns selbst, aber auch für die Gemeinde zu beten. Gott, du bist ein Vater, der reichlich geben kann und will in jedem Bereich unserer Gemeinde auch reichlich geben. So denkt Gott über unsere Gemeinde. So geht er mit unserer Gemeinde um. So was betet Paulus, dass die Christen durch den Heiligen Geist in ihrem inneren Mensch gestärkt werden. Paulus befasste sich mit dem äußeren Mensch, dem Fleisch. Aber er verstand, dass dieses Fleisch versagt. Dass wir leider nicht mehr so aussehen, wie wir eins gemacht oder wie wir mit 18 ausgesehen haben. Meine Mutter sagte zu mir gestern, als wir durch den Siegen gegangen sind, Andrew, du hast ja doch viele Haare, graue Haare. Also, ja, danke Mama. Schön, dass du überhaupt da bist. Ich habe mehrere graue Haare. Wir springen auch weniger auf die Waage, weil wir haben Angst davon, was ich vielleicht sagen könnte. Unser Fleisch versagt. Alles äußere Anzeichen dafür, dass die äußere Fleisch versagt. Aber wir sind nicht nur Fleisch als Menschen. Wir sind auch Geist. Und der Geist ist das, was weiterleben wird, nachdem dieses Fleisch wieder zu Staub wird. Vielleicht bist du das heute Morgen. Du brauchst geistige Kraft für dein geistiges Innere. Gottes Wunsch für dich ist, gestärkt zu werden. Gottes Wunsch für uns als Gemeinde ist, gestärkt zu sein. Er kann deine geistlichen Bedürfnisse stillen. Wie Wolfgang letzte Woche in seiner Botschaft gesagt hat, Jesus plus nur gleich alles. Aber geistliche Bedürfnisse können nur durch den Geist gestillt werden. Wie tut Gott das? Text sagt uns, durch seinen Heiligen Geist. Durch seinen Heiligen Geist. Ich bin kein griechisch Gelehrter, aber das Verb hier in diesem Vers steht im Passiv. Das bedeutet, dass diese innere Kraft empfangen werden muss. Sie kann nicht einfach aus sich selbst heraus erarbeitet werden. Es ist nicht oft unsere erste Reaktion als Menschen. Wir wollen uns mehr anstrengen und das Schwache mit unseren eigenen Mitteln und Fähigkeiten stärken. Aber man kann nicht aus Schwachheit stark werden in unserem Fleisch. Man kann nur stark werden mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Mein Fleisch, dein Fleisch ist schwach. Wir werden nicht dadurch gestärkt, dass wir uns mehr anstrengen, sondern dadurch, dass wir Gott mehr vertrauen. Und Paulus betet, dass wir durch den Heiligen Geist innere Kraft empfangen. Denk daran, nicht nur ein bisschen, sondern auch reichlich. Denn Gott gibt seinen Kindern reichlich. Ich denke, das würde in dem Film von Philip Meckenberger, der Film, den viele von euch gesehen habt, auch gesehen. Sein äußerer Mensch lag durch den Krebs im Sterben. Aber Gott gab ihm durch seinen Heiligen Geist innere Kraft bis zum Ende seines Lebens. Das ist der Gott, in dem wir dienen. Er kann das stärken, was schwach ist. Er kann unseren inneren Mensch Hoffnung geben, wenn die Hoffnung schwindet. In einem ähnlichen Vers wie diesem sagt Paulus in Römer Kapitel 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber hat euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben erfüllt, damit ihr in der Hoffnung überströmt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und genau das bete ich für unsere Gemeinde. Dass wir ein Ort sind, an dem der Heilige Geist wirken kann. Ein Ort ist, wo schwache Menschen mit Jesus Begegnung haben. Dass aus Schwachheit stärker wird. Das kann nur geschehen, wenn Gott hier ist und wenn er wirkt. Und das ist mein Gebet für uns als Gemeinde, dass genau dies geschieht. Das ist die erste Sache, wofür Paulus hier betet. Die zweite Sache, für die er für die Epheser betet, ist, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet werden. Es gibt zwei griechische Worte für wohne. Das eine bedeutet, dass man als Fremder an einem Ort lebt. Das andere, dass man sich an einem Ort niederlässt, um ihn zu seinem ständigen Zuhause zu machen. In Wohnen wird das altgriechische Wort für ein dauerhaftes Zuhause verwendet. Das heißt, dass Jesus möchte sich in deinem Herzen niederlassen und dich nicht nur als Fremden besuchen. Als Gläubige haben wir Christus in unserem Herzen. Und daher spricht Paulus nicht von einer neuen Erfahrung für den Gläubigen, sondern von einer höheren Qualität im Leben des Gläubigen. Ein Kommentar hat es so gesagt: Wenn Christus in seinen Kindern wohnt, genießt er bei ihnen nicht nur Gastrecht, sondern auch Hausrecht. Und das bedeutet, dass es keinen Bereich unseres Lebens gibt, aber der für Gott tabu ist. Er kann jeden Raum in unserem Leben besuchen. Und er kann zu jedem Bereich sprechen, weil er eigentlich der Hausherr ist. Und wir sind dadurch nicht eingeschränkt. Wir sind durch seine Herrschaft in unserem Leben befreit und auch gesegnet. Er tut dies durch den Glauben. Nur dann kann der Gläubige das Leben erfahren, das Gott für ihn oder sie vorgesehen hat. Und das war Paulus Wunsch für die Epheser. Und das ist Gottes Wunsch für uns. Ein Leben in der Hingabe an Jesus. Das ist kein elendes Leben. Es ist ein Leben in Freiheit von der Sünde, befreit von Scham, Hass und Neid. Solche Dinge können uns wegfressen von innen. Aber wenn wir im Glauben zu Gott sagen, Gott, komm, hilf mir, wohne erneut in meinem Herzen, dann wirkt Gott und befreit uns. Gott trifft unser kleinen Glauben in diesem Moment und begegnet uns und hilft uns. Der Text sagt uns hier, dass ein Leben, das im Inneren des Menschen durch den Heiligen Geist gestärkt wird, ist ein Leben, das von Gott gelebt wird. Und ein Leben, das sich Gott völlig hingibt, ist ein Leben, das in Gottes Liebe gegründet ist. Sie sind miteinander verbunden. Fakt ist, wir können die Liebe Gottes nicht außerhalb von Jesus genießen. Es ist unmöglich. Und die Bibel sagt in 1. Johannes Kapitel 4, dass Gott Liebe ist. Gott ist Liebe. Und die physische Manifestation von Gottes Liebe ist Jesus am Kreuz. Das ist die Tatsache, dass er seinen Sohn sandte, um für unsere Sünden zu sterben. Zweifelst du daran, ob Gott dich liebt? Du musst nur das Kreuz angucken. Das Kreuz sagt, beweist, dass Gott dich liebt. Er ist für uns als Personen gestorben und er ist auch für uns als Gemeinde gestorben. Und daran sehen wir die Liebe Gottes. Und als Christen wissen wir das. Aber der Ruf ist, tiefer zu gehen. Und zu wissen, wie Paulus hier sagt, zu begreifen mit allen Heiligen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Ich kann euch sagen, dass ich nie müde werden, euch zu sagen, dass wir als Gemeinde von Jesus geliebt werden und sind. Ich werde nie damit müde werden, weil das ist die Botschaft der Bibel an uns. Aber wie Paulus hier schreibt, es ist eine Liebe, die alle Erkenntnis übersteigt, weil Gottes Liebe übernatürlich ist. Gottes Liebe ist wunderschön. Es ist übernatürlich. Und Guzik beschreibt das so gut in seinem Kommentar. Ich könnte das nicht besser sagen. Das Kreuz zeigt in vier Richtungen, um zu zeigen, dass die Liebe Jesu weit genug ist, um jedes menschliche Wesen einzuschließen. Lang genug ist, um bis in alle Ewigkeit fortzudauern. Tief genug ist, um den schuldigsten Sünder zu erreichen. Hoch genug ist, um uns zum Himmel mitzunehmen. Das ist eine neue Liebe, wie sie die Welt vor dem Werk Jesu vom Kreuz nie zuvor gesehen hatte. Das ist die Liebe Gottes für uns als Gemeinde. Das ist die Liebe Gottes für uns als Menschen. Die Liebe Gottes reicht für uns, jetzt darüber nachzudenken und daran zu wachsen. Und es wird uns für alle Ewigkeit beschäftigen. Wir werden im Himmel Jesus sehen. Wir werden die Löcher in seinen Händen und Füßen sehen. Wir werden die Wunder noch sehen. Und es wird für alle Ewigkeit uns bewundern, wie groß seine Liebe zu uns war und ist. Und hier in diesem Leben müssen wir in diese Tatsache gegründet sein. Das heißt, dass wir immer daran denken, dass wir uns immer mit Gottes Liebe beschäftigen. Wenn der Teufel und unser Fleisch sagt, dass wir nicht geliebt sind, dass wir das mit Gottes Wort widerstehen und sagen, doch, dass wir da bleiben, wo wir sind, weil die Liebe ein Anker für unsere Seele ist. Wenn der Sturm um uns herum tobt, weil es erinnert uns, an wen Gott ist. Gott ist Liebe. Was ist das Ergebnis der Stärkung des inneren Menschen? Was ist das Ergebnis, wenn Christus in unserem Herzen wohnt? Was ist das Ergebnis, wenn wir uns in Gottes Liebe verwurzeln und erden? Lehrer? Nein, Paulus sagt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das christliche Leben und das Leben in der Gemeinde ist nicht leer. Das christliche Leben und das Leben in der Gemeinde, die Gott geschaffen hat und für uns hat, ist voll. Voll zu sein bedeutet, sich ihm völlig hinzugeben. Ein Mensch kann sich dem Alkohol hingeben, Ein Mensch kann sich das Hass hingeben. Das ist es, was die Mensch versehrt. Aber sich Gott in der Hingabe zu überlassen, das ist wahre Leben. Das ist ein volles Leben. Und das ist das Leben, was Gott für seine Gemeinde hat. Das ist das Leben, was Jesus für dich hat. Für uns als Gemeinde. Und das Ziel der Gemeinde, das die Menschen sehen, ist, wie groß ist Gott. Immer mal wieder darin hingezogen zu fühlen, damit sie sein Leben erfahren können. Seine unergründliche Liebe zu ihnen, seine Gnade für die Kämpfe in unserem Leben, seine Hoffnung, wenn die Dinge uns hoffnungslos machen. Seine Perspektive, wenn wir ohne Perspektive sind. Gott will uns ein volles Leben geben als Gemeinde. Das ist mein Gebet für uns als Pastor, dass wir diese Fülle haben, dass wir diese Fülle genießen und dass wir gegründet werden in Gottes Liebe, dass wir durch den Heiligen Geist erkennen, wie gut wir es haben mit unserem Vater, dass wir gestärkt werden in unser inneren Menschen Sonntag für Sonntag, weil wir nicht ein guter Predigt gehört haben oder kein guter Predigt, sondern weil wir Jesus begegnet haben. Das will ich sehen in unserer Gemeinde, und dieses Gebet ist auch mein Gebet für diese Gemeinde. Ich möchte mit den letzten zwei Versen abschließen, aber ich würde euch bitten, aufzustehen. Ich würde gerne die Versen über euch, über uns als Gemeinde aussprechen. Epheser Kapitel 3, Vers 20 und 21. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Das ist unser Gebet, Jesus, dass wir diese Dinge in unserer Gemeinde sehen, dass du wirkst, dass wir gestärkt werden durch deinen Heiligen Geist, dass wir mehr und mehr begreifen, wie sehr du uns liebst. Und dass wir erkennen können, dass du ein guter Vater bist, Jesus. Herr, begegne uns. Danke, Herr, für diesen Morgen. Wir geben dir unser Leben und unsere Gemeinde nochmal hin. In deinem Namen. Amen.